Fünf Hemmungen gibt es. Welche fünf? Sinnliches Verlangen, Aversion, Trägheit, geistige Unruhe, Zweifel. Diese fünf Hemmungen gibt es. Drei davon haben wir uns schon etwas betrachtet. Die vierte, die wir heute uns anschauen wollen, heißt Unruhe und Ungeduld. Der Pali-Ausdruck dafür ist Udaccha Kukuccha. Und die Übersetzungen, die uns hier und da begegnen, sind relativ nah beieinander. Helmut zum Beispiel sagt Erregung und Unruhe, PD Erregbarkeit, geistige Unruhe, Kai zum Winkel Rastlosigkeit und Gewissensunruhe, Janaponika Aufgeregtheit und Gewissensunruhe, Georg Grimm sagt Gedankengestöber, wie auch beengende Ängstlichkeit, und Fritz hat Geistesunruhe, Aufgeregtheit und Geistesunruhe. Der Einzige, der so ein bisschen da aus der Reihe schlägt, ist Neumann mit stolzer Unmut. Also da weiß man vielleicht nicht unbedingt, was gemeint ist, aber wenn ihr es in dem Kontext jetzt gehört habt, wisst ihr, Achtung, das ist die vierte Hemmung, stolzer Unmut. Ihr habt gemerkt, dass auch hier wir einen Doppelbegriff für uns haben, dass es sich also wieder im Kern um zwei unterschiedliche Herzenstrübungen handelt, zwei Eigenschaften des Herzens gemeint sind. Diese beiden verbindet ein gemeinsames Merkmal. Nämlich das zu viel an Energie, zu viel an innerer Bewegtheit und Aktion. Wenn wir vergleichen zur Situation gestern, war es genau das Gegenteil. Mattheit, Lethargie etc. etc. sagt im Grunde nichts anderes als zu wenig Energie. Ja? Zu sehr beharren. Und hier ist zu viel Bewegtheit. Das Hin und Her der Gedanken, die Unruhe eines zu straffen Gespanntseins, ja, inneres Gespanntsein in einer alltäglichen Lebenssituation. Das ist bei beiden Herzenseigenschaften gemeint. Was die wiederum trennt und unterscheidet, ist auch vergleichbar mit dem, was wir gestern besprochen haben. Es gibt sowas wie eine Gierseite und eine Hassseite. Das werden wir gleich dann näher noch einmal betrachten. Um es anschaulicher zu machen, wieder ein paar Schlagworte oder Situationen aus dem Alltag. Gemeint ist etwa so eine Haltung, der Tag müsste im Grunde doppelt so lang sein. Nicht? Für all das, was da vor mir steht, reichen die 24 Stunden gar nicht aus. Oder dass man permanent zu sich sagt, beeil dich, auf, los geht's, ja, keine Zeit. In modernem Deutsch und in der Reklame ist da immer zu hören bei der Firma Hornbach, es gibt immer was zu tun. Und dasselbe sagt unser Geist, der wusste das vorher schon, der Geist sagt, es gibt immer was zu denken. Ja? Also hier das Nächste und bitte das Nächste. Das ist die Grundsituation. Unruhe kann man die nennen, weil das der bejahende Aspekt dieser Hemmung ist. Bejahend heißt, man will, dass etwas so und so ist, was in der Realität noch nicht so ist. Und das Ganze soll natürlich möglichst schnell passieren. Deshalb entstehen Rastlosigkeit, Ruhelosigkeit, um dieses nicht erreichte Ziel möglichst zu haben. Man ist dauernd unter Druck. Man setzt sich allerdings selbst unter Druck. Das ist wichtig. Es kommt nicht von außen. Diese Hemmung ist das, was wir selbst produzieren. Wir haben permanent Aufträge. Wir haben permanent Aufgaben zu erfüllen. Aber die Aufgaben stellen wir uns selbst und die Aufgaben Träge erteilen wir uns auch selbst. Also dieser Druck kommt von innen. Und das Perverse fast dabei ist, dass wir das oft sogar noch als etwas sehr Positives empfinden, weil so unser Selbstwertgefühl dadurch auch noch gekitzelt wird. Ja? Ach, wie wichtig bin ich. Ja? Wenn ich jetzt nicht da wäre und all das erledigen würde, würde die Welt am Ende ja zugrunde gehen. Das Dumme dabei ist nur, dass in einer Welt, die unvollkommen ist und unvollkommen bleiben muss aufgrund der Strukturen dieser Existenz, man dann in einer inneren Situation ist, die im Grunde ausweglos ist. Weil was immer man tut, Man verschiebt nur die Puzzlesteine, aber wird nie ein Bild erzeugen, wo man am Ende sagt, ja, so ist es, so kann es bleiben. Es ist also ein aussichtsreiches Erfangen, diesen Unterschied zwischen dem, was man will und dem, was ist, herzustellen. Es wird immer diese Trennung, immer diese Diskrepanz geben. Und was ich eben so geschildert habe auf der Ebene des Psychischen, drückt sich auch körperlich aus, nicht? Körper und Geist sind ja keine getrennten Phänomene. Wenn der Geist unter Druck ist, wenn das Psychische unter Spannung steht, wird sich das notgedrungen auch in unserem körperlichen Verhalten zeigen. Das ist diese motorische Unruhe, die wir haben, das nervöse und hastige Hin- und Herhetzen. Der Körper ist immer in Bewegung. Man kann nicht länger als 2 Sekunden still sitzen, ohne dass sich irgendetwas bei uns bewegt. Und dazu kommt, dass diese Haltung des selbst auferlegten Drucks auch noch in Verbindung steht oder oft in Verbindung steht mit dem Wunsch, Abwechslung zu erleben. Vielleicht sogar noch ein bisschen Abenteuer in dieser Welt zu haben. Und wenn das in Kombination zusammen da ist, kann man sich vorstellen, was das für ein Zustand des permanenten Aktionismus ist. Ein guter sprachlicher Ausdruck ist auch Aufregung, weil da deutlicher wird dieses Spannungsgefüge zwischen der Unvollkommenheit, die wir erleben, und dem Wunsch und dem Ideal, wie das Ganze sein soll. Ich bin unzufrieden mit meinen eigenen Fähigkeiten, ich möchte mehr können, ich möchte mehr leisten können, ich bin unzufrieden mit dem, was sich sozusagen drumherum tut und meiner Unfähigkeit, all die Unvollkommenheit in der Welt aus der Welt zu schaffen. Das Ganze kann sich natürlich und wird sich im Laufe der Zeit auch verselbstständigen, dass man schon Angst kriegt, wenn man in den eigenen Kalender guckt und da kein Termin drin steht. Ja? Wenn man schon weiß, übermorgen ist Sonntag und man kann nicht zur Arbeit gehen und darf keinen Rasen mähen, weil es den Nachbarn stört und man das Gefühl hat, jetzt falle ich noch einmal in ein Loch. Also ihr merkt, das ist die Haltung einer permanenten Überforderung, die man sich selbst auferlegt. Hektik und Stress sind, glaube ich, die Schlagworte, die diese Lebenssituation heute am besten kennzeichnen. Zweites Paket von Beispielen, das jetzt die zweite Seite dieser Hemmung noch mal ein bisschen näher erläutert. Das drückt sich etwa in den Worten aus, warum dauert denn das so lange? Ja? Ich meditiere jetzt schon 7 Jahre und bin immer noch nicht heilig oder immer noch kein Fastheiliger. Wann werde ich endlich wenigstens die Silas vollkommen einhalten können? Wann werde ich endlich als Vorletzter in dieser Runde Nirvana erreichen? Ja? Oder auch, ich hätte mir viel mehr Mühe geben müssen, dann hätte das alles besser geklappt. Klingt ganz ähnlich wie das von vorhin und trotzdem ist eine etwas andere Nuance drin. Vorher war mehr der Blick auf das, was man will, aber noch nicht erreicht hat. Jetzt ist mehr der Blick auf das, was momentan ist, womit man unzufrieden ist. Nicht? Das eine will man haben, kriegt es aber nicht schnell genug und das andere will man weghaben und es verschwindet nicht. Aber Achtung, es ist damit weniger gemeint, die Unzufriedenheit mit einer äußeren Situation. Die Unzufriedenheit mit Menschen oder mit Ereignissen, das wäre eher das, was wir als Aversion beschrieben haben. Also die Abneigung gegen die Erfahrungen, die man außen macht. Das wäre Zorn, Aversion, Ablehnung. Worum es hier geht, ist mehr ein Empfinden bei sich selbst und mit sich selbst. Ich bin unzufrieden, dass ich das und das immer noch nicht kann. Ja? Ich bin unzufrieden, dass das alles so langsam geht. Ich habe nicht Geduld, dass sich die Dinge entwickeln können. Ich lasse sie nicht reifen, ich will sie drängen, ich will sie sozusagen forcieren und habe nicht genug Langmut, Entwicklungsprozessen auch ihren notwendigen Lauf zu geben. Und da ist es ähnlich, dass sich das körperlich ausdrückt in einem Bewegungsdrang der motorischen Unruhe und seelisch ausdrückt einfach in der Tatsache, dass man immer unzufrieden mit sich selbst ist, dass man an sich herummäkelt, ja, und nie sagt, ach, ist doch schön, wie es momentan ist. Allerdings, und das will ich als kleines Kontrastprogramm noch nennen, gibt es auch ein sehr naheliegendes Phänomen, das man aber durchaus positiv bewerten soll. Wenn man so will, ist das ein notwendiges Übel, das so ähnlich klingt, aber eine andere Funktion hat, nämlich das heilsame Gewissen, das in einem immer wieder sagt, Junge, Mädel, da willst du hin, ne? Da bist du, also achte mal drauf, dass du dein Ziel nicht aus den Augen verlierst und achte darauf, dass du deine Energie sinnvoll einsetzt, dass du in diese Richtung wächst. Und dazu gibt es auch eine Reihe von Beispielen im Pali-Kanon selbst, wo es von Mönchen die Rede ist, die genau diesen Gewissensdruck spüren. Ja, die merken, ich bin noch nicht so weit und ein Stück weit Angst haben, irgendwo zu versacken und zu versauen. Ein Beispiel ist Wakali, einer der nahen und engen Mönche des Buddha, der krank ist und jetzt über längere Zeit hinweg den Buddha nicht sehen kann. Ja? Und dadurch so eine innere Unruhe spürt, eigentlich müsste ich doch dahin, eigentlich müsste ich mal wieder eine Rede von ihm hören, eigentlich müsste ich da mal wieder Kontakt haben, es aber aufgrund seiner Krankheit nicht geht. Wir werden diesen Text heute Abend nochmal ausführlich hören, deshalb nur hier der Hinweis. Und das Ergebnis ist, dass er dann irgendwann mal jemanden losschickt, dass dieser Kontakt zustande kommt. Und der Buddha spricht dann auch mit ihm und sagt, Junge, wenn du mich anguckst, ja, guckst du doch nur einen Körper an. Wenn du die Wirklichkeit anguckst, dann siehst du den Buddha an sich. Ja? Das ist also ein Beispiel dafür, wie das innere Drängen, das innere Nichtzufriedensein mit der momentanen Situation durchaus heilsam ist und auch die Voraussetzung dafür ist, dass der innere Entwicklungsprozess stattfindet. Und so gibt es eine Reihe von anderen Beispielen. Und der Buddha ist immer, ich sage es anders, der Buddha lobt in diesem Falle seine Mönche und Nonnen, weil er sagt, die sind gewissenhaft, heils, ungeduldig, übungseifrig. Das in der Übersetzung. Das wäre eine Eigenschaft des positiven Skrupels, der feinfühligen Gewissenhaftigkeit, die einen nicht ruhen lässt, auf dem Weg voranzugehen. Allerdings ist da auch eine Gratwanderung. Man muss sich da auch beobachten und gucken, ab wann werde ich verkrampft, ja? Wann werde ich penibel, wann werde ich sozusagen starr und wann gebe ich mir sozusagen den richtigen Impuls und wann auch bin ich zu lasch und sage, naja, gut, irgendwann, ich werde ja wiedergeboren. Was ich in diesem Leben nicht schaffe, das kommt das nächste Mal dran. Das wäre ein Stück weit die gegenteilige Haltung. Ergänzend vielleicht noch Selbstkritik, das ist ja ein Punkt, den ich eben im Fokus habe, dient ja oft genug auch zur Ego-Bestätigung und zur Ego-Stärkung. Das kennen wir ja auch von Leuten, die sich so bescheiden geben. Ach, was bin ich so bescheiden? Ja, ich brauche nichts, ich will ja nichts, ne? Nur um zu hören, du bist doch ein ganz toller Hecht, ja? Du bist doch ein ganz feiner. Also das Fishing for Compliments, wo dann genau das Gegenteil stattfindet, dass das Ego eher aufgeblasen wird, als dass es da ein Stück weit schrumpft. So, da sind wir bei den Gleichnissen. Ihr kennt die Reihe und ich versuche das einfach anzuwenden, was in den Texten steht auf unsere Hemmung der Unruhe. Das erste ist ja immer der Baum, der Bodhibaum, der nicht wachsen kann, weil andere Gewächse um ihn herum das verhindern, Licht nehmen, Luft nehmen, ja, Wasser nehmen. Und in dem Fall ist der feindliche Baum, der behindernde Baum, die Zeder. Zeder ist ja, wenn ausgewachsen, ein riesengroßes Geschoss, das unglaubliche Mengen von so kleinen, ja, unscheinbaren Früchten und Zapfen bildet. Und da heißt es, das sind Riesenmengen, die da rauskommen. Aber im Grunde taugen die zunächst, ist keine Substanz da, sind keine wirklichen Nährwerte mit verbunden und angeblich nur für die ohnehin wieder sehr hastigen und beweglichen Eichhörnchen verzehrbar. Und das ist der Vergleich zu Unruhe, zu Bewegtheit, die sich ja immer sehr wichtig nimmt, wo immer sehr viel passiert, wo sehr viel Aktion ist, wo aber im Grunde nur heiße Luft produziert wird. Ich habe das mal bei zwei Kollegen festgestellt, die im selben Haus arbeiteten. Der eine hastete immer nur durch die Gänge, voll bepackt mit Akten und immer schwitzend. Und man merkte, der wichtigste Mensch der Welt, Klammer auf, da kam nie was raus bei. Ja? Und ein anderer, den du nicht gesehen hast, der in aller Stille da mal auftauchte, aber du wusstest, da geht's voran. Da laufen die Dinge, da kommt auch ein Ergebnis dabei raus. Und so ist das mit der Aufgeregtheit, die nach außen hin viel produziert, scheinbar. Nicht? Das Bild entwirft, Achtung, da passiert Wichtiges und Wesentliches, aber im Kern heiße Luft. Das Gleichnis von den Metallen. Das Gold, das die fünf Verunreinigungen kennt, das deshalb nicht glänzt, deshalb nicht verwendbar ist und deshalb kein Schmuck entstehen kann. Und da heißt es, dass die Hemmung der Unruhe, der Ungeduld vergleichbar sei mit Blei. Jetzt muss ich allerdings offen gestehen, mir leuchtet dieses Gleichnis nicht ein. Ich kapiere es nicht. Ja? Ich verstehe nicht, warum an der Stelle Blei steht. Ja, ich assoziiere einfach nicht, dass das für Bewegtheit stehen soll. Vielleicht könnt ihr mir helfen. Helmut hat in seiner Interpretation den Ausweg gefunden. Er sagt, die Pflichten, die man hat oder sich selbst auferlegt, ja, die wiegen schwer wie Blei. Vielleicht ist das so eine Möglichkeit, über zwei Kurven dann noch einen Sinn rauszufinden. Vielleicht ist aber auch ein anderes Metall gemeint. Ich kann es nicht wirklich beurteilen. Dann hätten wir das Gleichnis vom getrübten Wasser. Also der Topf, in dem man normalerweise, wenn das Wasser klar ist, reinschaut, sich selbst sieht, sozusagen die Wirklichkeit vor Augen hat, das dann aber nicht sichtbar ist, wenn, wie in diesem Fall, das Wasser durch Wind bewegt ist. Ja? Spricht für sich selbst. Bewegung, lauter kleine Wellen, immer was anderes. Die eine Welle kommt, da ist die andere schon verschwunden. Vielfalt, ja, Gewusel, keine Stille, keine Klarheit. Wo dieser Geisteszustand ist, wo der eine Gedanke den anderen ablöst, wo die eine Haltung und Handlung die andere ablöst, ist klar, dass man nicht in die Tiefe gehen kann, dass man auf der Oberfläche, auf der bewegten Oberfläche des Alltags hin und her geblasen wird, aber nicht die Sache im Griff hat, geschweige denn die Wirklichkeit richtig zu sehen. Es ist immer ein zu viel an Energie, die sich deshalb aufhebt, im Effekt sich aufhebt.
Alfred, ich habe noch eine Idee zu dem Blei.
Sag.
Wer schon mal Blei gegossen hat, der wird feststellen, dass Blei hat einen ganz schnellen Schmelzpunkt. Das heißt also, es ist fest. Und ab einer gewissen Hitze fängt es an, dann so richtig wegzufließen. Man hat große Probleme, Blei kontrolliert zu schmelzen. Also, weil es löst sich sofort auf, fließt in alle Ritzen und so weiter. Das ist mir jetzt als Bild hochgekommen. Ja, als mögliche, weil man muss sehr viel Vorbereitung machen, um, also andere Metalle, Eisen oder so, die glühen erst und die fangen ja ganz langsam an, sich umzuwandeln. Blei kippt sofort um und fließt.
Das ist ein schöner Hinweis. Kann ich mir vorstellen, dass da Bewegtheit entsteht, einfach wenn Energie reinkommt, sofort andere Formen der Gestalt da sind. Ja,
Maja? Ich habe Blei nur das Vorurteil, weil für uns Blei im allgemeinen Gebrauch immer das Schwere ist, das Lot für die Taucher und so weiter. Aber eben wie Peter sagt, Blei hat diesen niedrigen Schmelzpunkt und ist ganz brüchig auch. Ich kenne die Geschichte von meiner Mutter, die erzählt hat, sie war mit den Wandervögeln unterwegs. Und ihr ist es zugestanden, den Kessel zu rühren mit dem Essen, während die anderen noch Holz sammelten oder sonst wo waren. Und während sie da rührte, das war ein Bleilöffel, hatte sie zum Schluss nur mehr den Stiel in der Hand. Der ganze Löffel war am Grunde des Kessels weggeschmolzen. Deshalb weiß ich auch nicht nur vom Bleigießen, dass der Schmelzpunkt eben ganz niedrig ist.
Ich habe was gelernt, danke euch, wieder ein Problem aus der Welt geschafft. Zu einer Zeit, Brahmane, wenn man mit einem von Aufgeregtheit und Gewissensunruhe gefesselten und gequälten Geiste verweilt und der aufgestiegenen Aufgeregtheit und Gewissensunruhe Aufhebung nicht der Wirklichkeit gemäß erkennt, Zu einer solchen Zeit sieht und erkennt man wirklichkeitsgemäß weder sein eigenes Heil, noch das Heil anderer, noch das gemeinsame Heil. Und selbst die lange Zeit memorierten Sprüche fallen einem nicht ein, geschweige denn die nicht memorierten. Es ist, Brahmane, wie wenn sich in einem Topfe von Winde bewegtes, unstetes, unruhiges, aufwellendes Wasser befindet. Wenn nun ein Mann mit gesunden Augen darin sein eigenes Spiegelbild zu sehen wünscht, so könnte er es nicht der Wirklichkeit entsprechend erkennen und wahrnehmen. Ebenso auch ist es, Brahmane, wenn man mit einem von Aufgeregtheit und Gewissensunruhe gefesselten und gequälten Geiste verweilt. Dann haben wir noch die Reihe der verschiedenen Gleichnisse, die sich nicht an einem sozusagen Bild festhalten, sondern jeweils anders sind. Und da spricht der Erwachte davon, wer über Unruhe und Ungeduld hinweggekommen ist, sei wie aus der Sklaverei entkommen. Ich glaube, auch das ist ein sehr schönes Bild. Ein Sklave kann ja nie machen, was er will. Er hat ja immer einen Auftraggeber, der sagt, so und jetzt machst du das und jetzt kommst du und gehst dahin und erledigst das. Dann wird man wiedergeholt und zu einer anderen Aufgabe geschickt. Also man kommt nie zur Ruhe, man ist fremdbestimmt und immer unterwegs. Man kann nicht entscheiden, so jetzt bleibe ich auch mal sitzen. Ja? Jetzt mache ich mal 14 Tage Urlaub. Geht nicht, weil es eine Instanz gibt, die über einem ist, die immer sagt, jetzt mach das und jetzt mach jenes. Und der innere Zustand der Unruhe ist genau der, nicht? Der sagt immer, ach, das muss noch erledigt werden, das hast du vergessen, das hast du nicht richtig gemacht und man kommt deshalb nicht zu Potte. Gleich wie etwa ihr Mönche, wenn ein Mann Knecht wäre, nicht sein eigener Herr, von anderen abhängig, nicht gehen könnte, wohin er wollte, später dann würde er aber aus der Knechtschaft enthoben, wäre sein eigener Herr, unabhängig von anderen, ein freier Mann, könnte gehen, wohin er wollte. Der sagte sich nun, ich war früher Knecht, nicht mein eigener Herr, von anderen abhängig, konnte nicht gehen, wohin ich wollte. Jetzt aber bin ich dieser Knechtschaft enthoben, mein eigener Herr, unabhängig von anderen, ein freier Mann. Wo ich hingehen will, da kann ich hingehen. Darüber freute er sich, wäre fröhlich gestimmt. Und zum Abschluss noch zwei Metaphern, die im Zusammenhang vorkommen. Nicht da, wo die fünf Hemmungen genannt sind, aber in einem anderen Kontext, wo Unruhe und Ungeduld mit einem lichterloh brennenden Feuer verglichen wird. Also wo die Flammen zündeln und zucken und keine Sekunde Ruhe da ist. Oder auch das Gleichnis der Laute, das wir heute Abend nochmal hören. Das Musikinstrument, das dann keine guten Töne von sich gibt, wenn die Saite entweder zu schlaff gespannt wird, ja, oder wenn sie in unserem Falle zu stramm angespannt wird, da quietscht's und kreischt's, aber es gibt keinen wohltuenden Klang, der dann rauskommt. Kommen wir zur Frage, ja, wie werden diese Hemmungen ernährt? Das ist ja die Standardfrage, ja. Wo kommen sie her? Wie wachsen sie? Unter welchen Bedingungen, ja, werden sie groß und stark? Und hier empfehle ich auch nochmal besonders bei dem Helmut nachzulesen, der auf eine Sache aufmerksam gemacht hat, von der er sagt, sie steht nicht im Pali-Kanon selbst drin. Es gibt nämlich so etwas, sagt er, wie eine chronische Ernährung, diese Haltung, die sondern generell gilt für unsere Lebenssituation, und eine akute Ernährung, die in der jeweiligen Situation eine Rolle spielt. Die chronische Ernährung, sagte er, ist in den Lehrreden deshalb nicht erwähnt, weil es dazu, das heißt zu Zeiten des Buddha, kein Anlass gab. Die Lebenssituation damals war eine andere, als wir sie heute haben. Heißt auf Deutsch, dass unsere Bedingungen noch schlechter sind als zu Zeiten des Erwachten. Und damit ist gemeint der abendländische Materialismus und die abendländische Konsumgesellschaft, ja, die ja auf Panier geschrieben hat, schneller, mehr, öfter, umfassender, billiger, dauernd. Ja. Also diese Haltung, immer mehr haben, statt immer mehr sein. Und die Faszination von den tausend Sinnendingen, darüber haben wir schon gesprochen, die bringt uns natürlich in Trab, weil uns die Sachen nicht einfach zur Verfügung stehen, sondern sie müssen ja erworben, erarbeitet werden, sie müssen organisiert werden, sie müssen behütet werden, sie müssen irgendwie in Zaum gehalten werden. Und das ist ein permanenter Antrieb, der uns auf Trab hält und immer die Aufgaben diktiert, die zu erledigen sind. Dazu kommt das seltsame Phänomen, dass man im Westen ja nur an ein einziges Leben glaubt. Ja, da ist ja die Haltung, wenn ich tot bin, bin ich tot. Heißt, all das, was mir die Welt bietet, muss ich ja in die paar Jahre reinpacken. Nicht? Wenn ich das nicht schaffe, bis zum so und so vielten Lebensalter oder bis zu meinem Tod all das erlebt zu haben, was ich mir vorgenommen habe, habe ich ja nie mehr eine Chance. Nicht? Das ist eine Begrenzung, die natürlich immens ist. Und je älter man wird, umso mehr spürt man die Panik. Ja, jetzt hast du noch gar nicht mehr so viel Zeit, wie du dir in deiner Jugend vorgestellt hast. Also mach ran, dass du dir das bisschen noch holst, was dir da noch fehlt. Oder das viele noch holst, wo du glaubst, dass du das brauchst. Wenn man christlich orientiert ist, dann kommt ein weiterer Aspekt dazu, weil die christliche Lehre ja noch sagt, dass dieses Leben, dieses einzige Leben auch noch entscheidend ist dafür, endgültig entscheidend dafür, ob es nach oben geht oder ob es nach unten geht. Ja? Also die Entscheidung Himmel oder Hölle, die ist jetzt zu treffen. Und wenn sie jetzt nicht funktioniert, dann ist aber auf alle Zeiten zappenduster. Dass das noch einen zusätzlichen Drang und Druck erzeugt, glaube ich, ist offensichtlich. Umgekehrt, ich sage das nur sozusagen als Ergänzung hinzu, tritt eine ganz andere Art von Entspannung ein. Ja, wenn du weißt, dass weder deine Probleme alle in diesem Leben gelöst werden müssen, ja, noch du die Zeit versäumst oder du keine Zeit hast, sie irgendwann anders anzupacken. Das soll wieder nicht bedeuten, dass wir uns dieser Haltung hingeben, na gut, was heute nicht passiert, passiert morgen. Aber wir können den Druck loslassen, ja, alles in die paar Jahre hineinzupacken, die uns noch zur Verfügung stehen. Und dann, wenn man die Schraube der Betrachtung noch eine Runde tiefer zieht, ja, dann ist der tiefste und eigentlichste Grund für die Situation, die ich eben beschrieben habe, dass wir an eine objektive, reale, tatsächliche Welt glauben. Ja, das, was uns so vor Augen erscheint, das nehmen wir als gegeben hin, als real hin. Wir nehmen das für ernst. Und auch das, was in uns selbst erscheint, all die Wünsche und Impulse, nicht das haben wollen, das Begehren, das nehmen wir für ernst. Wir denken, das bin ich, guck, also muss ich so handeln, wie meine innere Stimme mir das sagt. Und auch da gibt es eine große Entlastung, wenn man sieht, nein, das sind ja alles Phänomene, abgesehen davon, dass die kommen und gehen, sind es ja Phänomene, die produziert sind. Es sind keine Sachen, die einfach gegeben sind in einem absoluten Sinn, sondern sie sind jetzt uns gegeben, aber wir haben sie früher selbst in die Gänge gesetzt und haben damit auch den Ansatz, ja, sie zu bearbeiten oder mit der Zeit aufzulösen. Das war die Betrachtung der, wie Helmut das genannt hat, chronischen Ernährung für eine Haltung, die sagt, auf, weiter. Ja? Die akute Ernährung, die ist uns fast jetzt schon vertraut durch die Betrachtung der letzten Tage. Gleich wie dieser Körper durch Nahrung besteht, durch Nahrung bedingt besteht und ohne Nahrung nicht besteht, ebenso nun auch ihr Mönche bestehen die Hemmungen durch Nahrung, bestehen durch Nahrung bedingt, bestehen nicht ohne Nahrung. Was aber ist die Nahrung, um noch nicht erschienene Erregung und Unruhe erscheinen und erschienene sich weiter entfalten und reif werden zu lassen? Es gibt ein Nicht-zur-Ruhe-Kommen des Gemütes. Was dabei an seichter Aufmerksamkeit sich ausbreitet, das ist die Nahrung, um noch nicht erschienene Erregung und Unruhe erscheinen und eine erschienene sich weiter entfalten und reif werden zu lassen. Also Erinnerung, da ist eine Situation. In diesem Falle ist es die Situation, wie befindet sich mein Herz im Moment? In welchem Gemütszustand bin ich im Moment? Und dieser Gemütszustand wird beschrieben als nicht zur Ruhe kommen können. Gibt es so Zeiten, da wühlt es einfach, da ist es aktiv in uns und da tut sich was. Aber entscheidend ist, wie wir nun auf diese Situation reagieren. Ob wir da Öl reingießen oder ob wir versuchen, das zu dämpfen. Und da ist immer die Antwort, ja, Yoniso Manasikara oder Ayoniso. Habe ich den Abstand, habe ich den Überblick oder springe ich in die Situation hinein? Und da scheint mir, dass diese Abwesenheit von zur Ruhe kommen können, ja, diese Abwesenheit gefördert werden, gerade heute durch unsere Lebensumstände. Ich nenne ein paar Beispiele. Eines davon ist das, was wir Flexibilität bei den Arbeitszeiten nennen. Ja? Das hört sich schön an. Ich bin flexibel, wann ich was mache im Betrieb. Aber Tatsache ist, dass dadurch Lebensrhythmen verloren gehen. Es gibt nicht mehr feste Zeiten der Ruhe und Zeiten der Arbeit, sondern alles wuselt durcheinander. Nicht? Früher arbeitete man gemeinsam, hatte gemeinsam abends. Sag mal überspitzt, der Mann kommt nach Hause, die Frau geht arbeiten. Oder umgekehrt. Ja? Der Mann hat frei, die Frau hat an dem Tag nicht frei. Das nennen wir flexibel, aber im Grunde ist es eine Situation, die nur Unruhe in unserem Leben verschärft. Und nehmen wir das Beispiel der Ladenschlusszeiten hinzu. Ist nur ein kleiner Moment, aber es geht in dieselbe Richtung. Es gibt nicht Zeiten des Konsums und Zeiten, wo halt die Buden zu sind, sondern es ist 12 Uhr nachts, ich habe Lust auf irgendwas, ah ja, wo gibt's denn das, und da fahre ich dahin. Und da müssen umgekehrt ja auch Leute arbeiten, die uns dann bedienen. Betrachten wir unsere modernen Kommunikationsmöglichkeiten. Handy heißt es, Internet heißt es, E-Mail heißt es. Das ist ein weiteres Beispiel. Man ist nirgend mehr sicher, dass einem jemand auf die Pelle geht. Ja? Wie oft erlebt man es, dass man in einer Kirche sitzt oder in einem Meditationsraum sitzt und irgendwo klingelt das Handy. Ja? Also es ist so eine technisch organisierte Unruhe, die wir begreifen als Fortschritt. Ja, ich kann überall, wenn ich jemanden erreichen will, bin ich erreichbar. Das ist eine Seite. Aber die andere Seite ist, dass nur der bewegte Wind in unserem Leben ist und niemals eine Zeit auch, wo das Wasser tatsächlich stillsteht. Und Unterhaltungsindustrie und Medienkultur habe ich mir noch aufgeschrieben. Ja, wie viele Fernsehsender gibt es heute? Wie viele Möglichkeiten, sich über elektronische Medien ständig zu beschallen, den Geist ständig in Bewegung und in Aktion zu halten. Lärm ist ein Punkt, der in unserer Zeit wichtig ist. Wo gibt es Räume, wo Menschen zusammenleben, wo es noch wirklich leise ist? Da ist dickend so eine Oase noch, ja. Aber wo ihr zum großen Teil wohnt, in Städten, Ballungsgebieten, da ist der Lärmpegel schon so zur Selbstverständlichkeit geworden, dass man gar nicht mehr merkt, wie ständig dieser Wind über die Wasseroberfläche sich bewegt. Und dann gibt es noch einen Punkt, der mir aufgefallen ist, sozusagen in der eigenen Familie. Ja, das ist ein falscher Ethos, dass Nichtstun immer gleich Faulheit ist. Also meine Frau kommt aus einer Familie, wo das oberstes Gesetz war, das ist ein Geschäftshaushalt gewesen. Wer sitzt, ist faul. Ja? Nur wer permanent unterwegs ist, der ist ein anständiger, fleißiger Mensch. Und wenn man sich das angewöhnt hat und zu seiner eigenen Maxime gemacht hat, dann verhindert man ja dadurch schon, dass man mal in Situationen der Stille kommt. Abgesehen davon, dass diese Menschen gar nicht wissen, dass Stille etwas sehr Schwieriges ist. Denn die, von denen ich gerade rede, können keine 2 Minuten still sitzen. Wenn die das mal probieren, würden, würden die merken, dass das viel schwieriger ist, eine viel größere Anstrengung braucht für Ungeübte, als das permanente vor sich hin wuseln und wursteln. Die direkte Nahrung also, und das sind wir im Moment, die direkte Nahrung für Unruhe ist, wenn man den Impulsen des eigenen Geistes einfach immer nachgibt. Der sagt, mach das und man rennt dahin. Der sagt, hol dir das und man rennt dahin. Man hat Angst, ich erwähnte das vorhin, wenn mal im Kalender kein Termin steht. Man denkt, man fällt in ein Loch und hat dann die Haltung, ich muss noch eine Reise machen, ich muss noch eine Aufgabe mir suchen, noch eine Herausforderung muss ich mir suchen. Und das Paradoxe, dass das sogar im spirituellen Bereich sein kann. Ich muss eben noch einen Retreat machen. Ich war bei dem und dem Lehrer war ich noch nicht. Und die Meditationsmethode habe ich noch nicht kennengelernt. Es gibt einen tibetischen Lehrer, der das mal spirituellen Materialismus genannt hat. Und da muss man aufpassen, dass man nicht auf diese Schiene auch aufspringt. Ja, Chögyam Trungpa war das. Der unter dem Label, ach, was bin ich ein guter Buddhist, ja, nicht nur sich täuscht, sondern unter einem, ja, unter einer wohlgemeinten Perspektive genau dasselbe tut, was jeder normale Mensch auch tut. Und ein Mini-Beispiel für Unruhe ist mir noch aufgefallen. Ich kenne das aus meiner früheren Zeit beim Lesen des Pali-Kanon, wenn man an die dritte Wiederholung gekommen ist. Ja? Und der Geist sagt, ah, schon wieder, kenne ich doch, jetzt, was kommt jetzt auf, zum Wesentlichen, ja? Daran kann man sehen, ja, wie unser Geist programmiert ist. Der sagt nicht, ach, wie schön, das kennst du doch, ja, kommt da zur Ruhe, sondern der sagt, oh, haben wir da alles schon gehört, kennen wir doch, wissen wir doch, ja. Wir wollen zum Punkt. Auf Buddha, sag was zu sagen. Das ist nur als Test für uns selbst, wie weit diese Haltung da noch vorhanden ist. Aber, und auch das kennen wir von unseren früheren Betrachtungen, wo Ernährung möglich ist, ist auch Nahrungsentzug möglich. Ja? Also wo man das Ganze aufpäppelt und hochzieht, besteht auch die Möglichkeit, das zurückzufahren. Also, was ist die Überwindung von Unruhe und von Ungeduld? Und da gibt es natürlich auch wieder die zwei Ebenen. Also die chronische Ernährung, von der ich sprach, die muss eingestellt werden und die akute Ernährung muss umgestellt werden. Was das Chronische angeht, ändert sich das mit der Umgestaltung unserer eigenen Weltanschauung und Praxis. Wenn wir erfolgreich darin sind, unsere eigenen Bedürfnisse zu minimieren, also das sinnliche Verlangen, das als erste Hemmung ja beschrieben wurde, wenn das ein bisschen weniger wird, dann wird ja automatisch auch weniger unsere Aktivität, das ständig zu erreichen, das ständig uns zu besorgen. Also wenn es eine Entwicklung gibt zu mehr, sag mal, Bescheidenheit, Schlichtheit, Zufriedenheit, wo das innere Wohl auf den Wegen, die wir kennen, mehr anwächst, dann fällt auch weg die Notwendigkeit, ständig in der äußeren Welt irgendwas zu tun. Entsprechend gilt es auch dafür, dass ich nicht mehr fixiert bin, dieses eine Leben, da muss alles passieren. Sondern wenn ich diese Perspektive entwickle, Zeit ist immer vorhanden, Zeit ist nicht das Thema, sondern Zeit ist nur ja, ein Phänomen, das sich aus Aktivität entwickelt, kommt eine Entspannung, dass ich nicht unter Druck gerade spätestens bis ins Jahr 2017 muss alles unter Dach und Fach sein, sonst bin ich der Hölle verfallen. Und der letzte Punkt, sicher der schwierigste ist, wenn es uns gelänge, öfter mal die Dinge in ihrer Substanzlosigkeit zu sehen, in ihrer Erscheinungsart nur zu erkennen, ja, zu merken, das ist nicht eine Realität, die an sich da ist, sondern auch nur eine Gewordenheit, etwas, was ich zu verantworten habe und wo ich auch Zugangsmöglichkeiten habe. Wenn es das gelingt und wir deshalb die Dinge nicht mehr so ernst nehmen, wie wir es automatisch tun, dann treten wir auch entsprechend zurück und sind in der Lage, uns ein bisschen zu bremsen, beziehungsweise das bremst sich dann von alleine. das läuft dann aus. Aber die Überwindung der aktuellen Situation oder in der aktuellen Situation ist auch wichtig, dass wir im Auge haben, wie ist der Nahrungsentzug in der Situation, in der ich im Moment mich befinde. So, ihr werdet nicht überrascht sein, wie das der Buddha formuliert. Was aber ist der Nahrungsentzug für das Erscheinen von noch nicht erschienener Erregung und Unruhe und für die Entfaltung und Reifwerdung der Schiene? Es gibt, ihr Mönche, ein zur Ruhe kommen des Gemütes, was dabei an gründlicher Aufmerksamkeit sich ausbreitet, das ist jener Nahrungsentzug für Erregung und Unruhe. Oder kein besseres Mittel kenne ich, wodurch die nicht aufgestiegene Unruhe und Ungeduld nicht zum Aufsteigen kommt und die aufgestiegene schwindet, wie das zur Ruhe kommen des Gemütes. Hier haben wir die umgekehrte Situation. Es gibt in uns ja Zeiten, wo wir merken, ach, eben ist es doch mal entspannter. Eben ist es mal nicht so hektisch in uns. Ja? Eben ist mal mehr Ruhe. Wenn es nur ein bisschen mehr Ruhe ist, wir merken das. Und da kommt es drauf an, diesen Zustand erstmal zu merken. Hoppla, Achtung, jetzt ist es da. Und dann auch zu merken, dass dieser Zustand sich sehr wohltuend von dem Zustand des permanenten Getriebenseins unterscheidet. Dass wir also da einen Schatz haben, den es gilt zu hüten oder wo es sich lohnt, darauf aufzupassen, dass das nicht gleich wieder verschwindet. So, und dann kommt hinzu, was immer Yoniso Manasikara genannt wird. Nicht? Das richtige Umgehen, die richtige geistige Bearbeitung dieser Situation. Nicht dann gleich wieder sagen, ach, fühlt sich eigentlich ganz gut an, aber jetzt muss ich das machen erst. Ne? Ich komme später wieder drauf zurück. Sondern zu merken, ach, jetzt ist diese Situation da, die ist bedingt. Ja, alle Situationen, innen und außen, sind ja bedingt. Und dann zu schauen, dass die Bedingungen von uns ja gemehrt werden oder vermehrt werden, die diese Haltung einfach stärken und zu Wachstum bringen lassen. Die gründliche Aufmerksamkeit, um diesen Begriff zu gebrauchen, soll man auf zur Einigung taugliche Eindrücke lenken. Das heißt, man soll den Geist dann bewusst mit Dingen beschäftigen, die diesen Prozess der inneren Sammlung, der Einigung stärken und vermehren. Ich nenne ein paar Klischees jetzt, aber die trotzdem wahr sind. Also so abendliche Stimmungen. Die Sonne geht unter und man merkt, ah, ja, so, jetzt geht das zu Ende. Ja. Oder Naturerlebnisse. Das ist ein ganz deutliches Phänomen, das wir auch hier erleben. Unterschied, ob man auf der Zeil in Frankfurt oder ob man hier da auf einem Waldweg geht. Nicht? Wie eine äußere Situation unseren Geist stützt, sich auf eine innere Haltung einzulassen, die sehr viel stiller und beruhiger, beschaulicher ist. Oder einfach besinnliche Zustände. Wenn man still über etwas nachging, dann zu merken, was der Unterschied zur Alltagshetze ist. Das bedeutet auch in unserem Leben, dass man nicht permanent was Neues anfängt, sondern man bei einer Sache bleibt, dran bleibt, sie vertieft. Ja? Nicht immer so, habe ich schon erlebt, habe ich schon gemacht, kenne ich schon, was nun? Sondern eine intensivere Auseinandersetzung mit denselben Dingen. Auch es ist gut, sich selbst nicht so wichtig zu nehmen. Auch zu merken, ja, ich bin einer von 6 Milliarden hier auf der Erde. Alle wollen was, ich will auch was. Ja, aber aus der Gesamtperspektive ist es unbedeutend. Und auch aus der Perspektive, dass das Ich ein bedingtes Phänomen ist, das man nicht so ernst nehmen muss, wie man das immer normalerweise glaubt. Eine gute Hilfe ist es auch, wenn man sich mal vergegenwärtigt oder wieder vergegenwärtigt, solche positiven Zustände, die man in der Vergangenheit schon mal hatte. Ja, also dass man nicht nur orientiert ist auf die Zukunft. Wann wird das endlich so sein, dass ich mal ruhiger werde? Ja, wann werde ich endlich meine Nervosität und Getriebenheit ablegen? Sondern dass auch mal in seinem eigenen Leben reflektiert und schaut, wann war es denn schon mal so? Habe ich es denn schon mal gehabt? Und da gibt es garantiert Situationen, wo man sagen kann, ja, damals war das doch genauso. Wie war das schön? Also Situationen zum Beispiel, wo man mal allein war, wo keine Menschen um uns drum herum war, wo es nicht gewuselt hat und man nicht das Gefühl hatte, ach, jetzt bin ich verloren, sondern gemerkt habe, ach, es geht ja auch ohne permanentes Anrufen, Telefonieren, sich treffen, irgendwo zusammenkommen, sondern es geht ja auch für sich, ohne dass man stirbt dabei. Oder Situationen, wo man Wunschlosigkeit mal erfährt. Also nicht Situationen, wo man was wollte und es gerade gekriegt hat und dann sagt, ach, ist das schön, sondern gerade Situationen, wo man merkt, ich will nichts, ich brauche nichts und es ist trotzdem gut. Nein, es ist gerade deshalb gut, ja, weil diese Bewegtheit des Windes für einen Moment wenigstens oder für wenige Momente nicht da ist. Dass man das als Modell hat, als Beispiel nimmt, als Erfahrung, wo man anschaulich sieht, ja, sein ist weniger als haben oder weniger ist in dem Fall mehr. Gibt auch Situationen des Freiwerdens von Sorge, ja, dass einem mal so eine Art Stein vom Herzen fällt. Das kann man ja auch mal von sich beobachten, dass man merkt, eben warst du noch unter Druck, aus welchen Gründen auch immer, und jetzt fällt das so ab. Auch aus welchen Gründen auch immer. Es können ja ganz unterschiedliche Bedingungen sein. Dass einem da klar wird, wie fühle ich mich in diesem Moment, wenn ich nicht in dieser Beziehung der Sorge, des Befürchtens, dass irgendwas eintritt oder eintreten könnte, mich befinde. Situationen der inneren Gelassenheit, der Erhabenheit und des Abstandes, die wir alle kennen, dass wir mal lernen, die zur Kenntnis zu nehmen mal. Nicht einfach, ach ja, was war denn das? Sondern wirklich mal zu schauen, ach, das gibt es ja auch. Ja? Wie fühlt sich denn das an? Wie ist denn diese Qualität im Vergleich zur Alltagsqualität, die immer heißt hopp, hopp? Und da sind wir ganz in der Nähe von dem, was der Buddha auch immer mal wieder als ja diese meditativen Übungen im engeren Sinn nennt, die vielleicht nicht unsere zentralen Übungen sind, die aber wenigstens mal zur Kenntnis genommen werden können. Da, wo er immer in dieser Formulierung sagt, Unruhe und Ungeduld hat er verworfen, ohne Ungeduld verweilt er, innerlich beruhigten Gemütes läutert er sein Herz von Unruhe und Ungeduld. Und da will ich eine Methode nennen, ich lese da zum Abschluss noch einen kleinen Absatz vor, wo es um die Atembetrachtung geht. Ja, weil eine dieser wirklich konzentrierten Übungen, die in diese Richtung gehen, die Betrachtung des eigenen Atems zur Beruhigung und Sammlung dient. In Savatthi geht das Ganze. Der Erhabene sprach: Entfaltet ihr Mönche bedachtsame Ein- und Ausatmung. Zu jener Zeit saß nun der ehrwürdige Mahakapino in der Nähe, mit verschränkten Beinen, den Körper gerade aufgerichtet, die Achtsamkeit um den Mund herum aufgestellt. Als der Erhabene ihn so sitzen sah, wandte er sich an die Mönche. Habt ihr Mönche, beim Körper dieses Mönches Regung oder Zappeln gesehen? Wo wir den Ehrwürdigen auch gesehen haben, inmitten des Ordens sitzend oder einsam und allein sitzend, da haben wir niemals Regung oder Zappeln des Körpers gesehen. Der Buddha: Weil dieser Mönch, ihr Mönche, eine solche Einigung entfaltet und ausgebildet hat, dass es bei ihm weder eine Regung oder ein Zappeln des Körpers noch des Herzens gibt. Deshalb kann er die Einigung nach Wunsch erlangen, kann sie ohne Mühsal erlangen, kann sie ohne Schwierigkeit erlangen. Was ist das aber für eine Einigung, die er entfaltet und ausgebildet hat, so dass es weder Regung oder Zappeln des Körpers noch des Herzens gibt? Es ist die Einigung bedachtsamer Ein- und Ausatmung. Und wie wird sie dazu entfaltet und ausgebildet? Da begibt sich ihr Mönch, der Mönch in den Wald und übt die 16-fache Atembetrachtung.